Hallo und herzlich willkommen zum BVL Digital Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute gibt's den ersten Teil einer dreiteiligen Sonderserie zum Thema Fulfillment 2021. Der E-Commerce-Handel platzt aus allen Nähten und die Logistik muss schnell skalieren, um überhaupt diesem Boom irgendwie gewachsen zu sein. Meine beiden Gäste heute sind Experten auf diesem Gebiet. Sie beide arbeiten bei Arvato und werden mit mir zusammen das Thema Logistik und Fulfillment aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten. Der Schwerpunkt heute liegt auf dem Thema Logistik, IT und Cloud. Es gibt zu dieser Sonderserie auch eine eigens angelegte Landingpage, die ihr besuchen könnt, wenn ihr Interesse an tiefergehenden Informationen zum Thema der heutigen Sendung habt. Den Link findet ihr in den Shownotes. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hier kommen Christoph Thieben und Stefan Linz von Arvato. Christoph, herzlich willkommen im BVL Digital Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Hi Boris, grüß dich. Danke für die Einladung.
Sehr gerne, sehr gerne. Christoph, ich möchte heute mit dir sprechen über E-Commerce-Fulfillment und wie man das Ganze skaliert. Wir nehmen das Ganze gerade auf hier am 16. Dezember, erster Tag des zweiten Lockdowns.
Genau.
Wir haben Cyber Monday hinter uns, wir haben Singles Day hinter uns, wir haben Black Friday hinter uns. Jetzt kommt Weihnachtsgeschäft. Was war das bitte für ein Jahr? Wir sprechen gleich noch mit deinem Kollegen Stefan Linz, das bis in das Jahr nochmal so Revue passieren lässt, der eng im Kundenkontakt ist. Ich möchte mit dir ganz gerne über technologische Dinge sprechen. Aber für dich selber, wie war es denn für dich? Hast du alle Weihnachtsgeschenke eingekauft? Wahrscheinlich alles im E-Commerce-Bereich oder warst du auch unterwegs?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Selbstverständlich bin ich sehr stark im Online-Bereich da unterwegs mit den Weihnachtsgeschenken. Ich sag mal so, ich bin klassischerweise jemand, der das auf der letzten Meile kurz vor Weihnachten macht. Das hat jetzt für mich natürlich bestimmte Herausforderungen dieses Jahr gestellt. Und ich bin, glaube ich, ganz gut dabei. Aber es war natürlich ein Wahnsinnsjahr, Boris, muss man wirklich sagen, was jetzt diese ganze Shutdown-Lockdown-Geschichte angeht, die Corona-Pandemie, das ganze Thema Homeoffice, dann natürlich auch in Bezug auf E-Commerce und Logistik, die ganzen wahnsinnigen Nachfrageschwankungen, die wir da hatten. Das war schon sehr besonders, ja.
Ja, vor allem ist ja alles nicht nur gute Nachrichten. Ich meine, sehr, sehr, sehr hervorragend, dass die Aufträge reinkommen, dass der Laden brummt, aber so das System ächzt und krächzt, ne? Also ja. So kurz vorm Bersten und also E-Commerce-Händler wissen kaum noch, wie sie die Nachfrage bedienen sollen. Und das führt natürlich zu enormen Problemen. Und nach der Frage der Skalierung, wie ist das Ganze skalierbar? Es waren auch diese enormen Schwankungen da drin, da können wir im Laufe der Episode nochmal drüber sprechen. Und die Frage ist, wie soll das alles weitergehen? Wie kann man das skalieren? Wie kann man dieser Nachfrage nach E-Commerce-Fulfillment einfach entsprechen und die Kundenbedürfnisse nicht enttäuschen. Aber bevor wir starten, Christoph, kannst du dich einmal ganz kurz vorstellen, was ihr bei Arvato macht und was du konkret ganz genau machst?
Ja, mache ich sehr gerne. Also ich bin bei der Arvato Systems tatsächlich verantwortlich für den IT-Beratungsbereich mit Schwerpunkt Logistik, wobei Logistik da auch sehr breit gefasst ist. Ich kümmere mich wirklich um IT-Beratung für unsere Kunden im Bereich Vertriebslogistik, Beschaffungslogistik, aber auch insbesondere, was das Thema Warehouse-Management, Lagerlogistik und Transportmanagement angeht. Da haben wir ganz viele Teams, die entsprechend diese Beratungsservices unseren konzernintern, aber auch konzernexternen Kunden vor allen Dingen auch zur Verfügung stellen. Und wir begleiten, um es mal ganz fokussiert zu sagen, unsere Kunden bei der digitalen Transformation. Da nutzen wir sehr, sehr viele Standardsoftware wie SAP, ganz viele SAP-Lösungen, die wir da einführen und beraten und entwickeln und weiterentwickeln, aber auch natürlich in Verbindung mit Cloud-Technologien und eigenentwickelten Lösungen. Wir haben da eine Digitalisierungsplattform bei uns im Einsatz, die nennt sich Platbricks. Da wird der eine oder andere vielleicht auch schon mal von gehört haben, die eine Vielzahl von verfügbaren Lösungen und Services auch zur Verfügung stellt, die auf der einen Seite natürlich SAP-Prozesse ergänzen kann und da bestimmte auch heute noch in großer Anzahl existierende Digitalisierungslücken schließt, aber zum anderen natürlich auch eigenständige Anwendungsbereiche darstellt, auch für kleinere Unternehmen.
Hervorragend. Genau, vielleicht nochmal perfekten Gast geladen.
Ja, vielleicht passt ganz gut. Vielleicht nochmal ganz kurz zu der Arvato Systems. Ich glaube, dass viele im Bereich uns natürlich kennen im Logistikbereich, aber die Arvato Systems ist wirklich der Partner für digitale Transformation mit einem sehr breiten Produkt- und Serviceportfolio. Wir machen ganz viel im Bereich Cloud-Infrastruktur, Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, AI-Services sind da international aufgestellt mit globalen Standorten und haben den Fokus eigentlich in unserem Servicebereich, in unserem Kundenbereich im deutschsprachigen Raum, im Dachraum, allerdings auch mit globalem Geschäft, weil unsere Kunden auch teilweise sehr groß sind und einen globalen Footprint haben und da folgen wir natürlich gerne.
Sehr schön, ja, da habe ich den perfekten Gast geladen und auch dein Kollege Stefan Linz, den wir jetzt gleich hören, das Gespräch habe ich im Vorfeld geführt. Lass uns reinhören und dann melden wir uns gleich nochmal wieder, um das Ganze zu besprechen. Hier kommt Stefan Linz. Stefan, herzlich willkommen im BVL Digital Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Hi, Boris. Hi, vielen Dank für die Einladung.
Stefan, du bist Vice President Solution Design Consumer Products bei Arvato Supply Chain Solutions. Kannst du uns kurz erklären, was man in der Position genau macht?
Ja, gerne. Also wir bei Arvato Supply Chain Solutions, da dreht sich alles um die Fulfillment-Dienstleistungen. Die ist natürlich angereichert durch verschiedene Bausteine, Transportmanagement, Customer Service, Financial Service, um nur einige zu nennen. Wir sind in Industriensegmenten aufgeteilt. Das heißt also, es gibt so ein Hightech-Segment, ein Healthcare-Segment und eben auch der Consumer-Products-Bereich. Bei uns dreht sich alles ums Fulfillment für Endkunden aus der Fashion- und Beauty-Industrie und da eben an das Endkundengeschäft, also klassisch B2C.
Ja, das wird sehr interessant. Kurz vorm Jahreswechsel 2021. Was war das bitte schön für ein Jahr 2020? Gerade auch für euch, wenn du so zuständig bist für den Consumer-Bereich, ne? Und Beauty und Fashion. Was war denn da bitte schön los? Ich habe schon mit ein paar Leuten gesprochen von Zalando. Die haben schon die bewegte Historie beschrieben, was da in diesem Jahr los war. Würde ich ganz gerne mal aus eurer Sicht hören, was das Jahr 2020 so besonders gemacht hat für euch.
Ja, klar, gern. Also es ist natürlich so, dass wir gerade im B2C Channel da ganz glimpflich davon gekommen sind. Das hat sicherlich einige Segmente viel, viel stärker getroffen als uns, da wir im B2C-Bereich unterwegs sind und das natürlich in dieser Corona-Zeit einen Boom erlebt hat, können wir uns quasi vor Aufträgen nicht retten. Das ist auf der einen Seite gut für uns und natürlich auch gut für unsere Kunden, wenn man entsprechend skalieren kann. Und das war sicherlich die große Herausforderung in diesem Jahr, das sehr schnell, sehr hoch zu skalieren.
Und ich habe aus anderen Gesprächen erfahren, was besonders fatal war in diesem Jahr, war auch diese Schwankung. Ne? Also zum Beispiel das Gespräch mit Zalando, was ich mit Jan Bartels von Zalando geführt habe, der hat mir beschrieben, wie diese Schwankung gerade am Anfang der Pandemie, im ersten großen Lockdown, als plötzlich zum Beispiel die Nachfrage nach Fashion zurückging. Die hat dann kurze Zeit wieder später aufgeholt, aber hat zu diesen Schwankungen geführt und zu diesem berüchtigten Bullwhip-Effekt. Habt ihr das auch wahrgenommen bei euch, diese extremen Schwankungen?
Absolut, ja. Gerade am Anfang der Krise gab es so eine sehr starke Zurückhaltung. Keiner wusste so richtig, wohin das geht, das Ganze. Auch verbunden natürlich mit der Kaufzurückhaltung. Und dann haben die allermeisten Kunden von uns natürlich umgestellt auf Vollgas, als man gemerkt hat, okay, das mit dem B2B-Channel, das bleibt vielleicht auch für längere Zeit nicht auf dem Niveau, wie man das gerne hätte, und hat dann eben voll auch in B2C investiert, mit dem Phänomen, dass das auch gleichbleibend hoch geblieben ist und natürlich jetzt nochmal zur Season, Black Friday, Cyber Monday, nochmal höher gegangen ist und mit der zweiten Welle. Aber klar, das ist eine Herausforderung für uns als Logistikdienstleister, damit umzugehen und diese Schwankungen ein Stück weit wegzuatmen.
Ist denn inzwischen die Nachfrage nach Beauty-Produkten zum Beispiel wieder angezogen? Ich kann mir vorstellen, jetzt wo viele Konsumenten zu Hause im Homeoffice sitzen, ist Beauty gar nicht mehr so vorrangig, oder sehe ich das falsch? Als Mann.
Ja, als Mann, ne, ist man da natürlich ein bisschen weiter weg, ne? Es geht mir ja genauso, aber nein, wir sehen nach wie vor die Nachfrage im E-Commerce-Bereich, im Beauty-Segment nach wie vor hoch. Klar, jetzt gehen die Leute vielleicht nicht mehr so viel raus und müssen sich nicht mehr fertig machen. Dennoch sind wir voller Volumen und versuchen das natürlich vor Weihnachten alles noch in die Stiefel zu liefern, wenn man so will.
Das heißt, ja, wenn ich das so richtig verstehe, ihr habt erstmal nur in Anführungszeichen viele positive Sachen aus dieser Krise mitgenommen. Also Nachfrage boomt, ihr könnt euch kaum retten. Wo waren denn so richtig große Problemfälle, über die man sprechen können? Was war denn richtig über ein Knackpunkt, wo ihr rückwirkend gedacht habt, Mensch, da hat es gehapert?
Ja klar, das ist natürlich die Kollegen und die vor allen Dingen Mitarbeiter in den Warehäusern dann auch bei der Stange zu halten, motiviert zu halten, gesund zu halten und immer wieder auch für ihren Einsatz zu motivieren und ein Stück weit auch zu belohnen. Das ist ja mal ganz einfach zu sagen, wenn man hier ganz gemütlich einen Podcast aufnimmt aus dem Homeoffice oder man sagt, ich sitze im Homeoffice, kann ich heute auch von zu Hause arbeiten, alles easy. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Kollegen in den Lägern natürlich keinen einzigen Tag im Homeoffice waren. Ne? Da wurden die Vorkehrungen, die Hygienemaßnahmen natürlich immer schärfer, Schichttrennung, keine Durchmischung von Leuten mehr zwischen den Abteilungen, um natürlich dann ganze Bereiche vielleicht eher in die eher rauszunehmen, falls es Infektionen gab, als die gesamte Facility zu schließen. Das sind natürlich alles Herausforderungen, die wir neben dem hohen Volumen natürlich auch hatten in diesem Jahr. Das haben die Kollegen im Lager wirklich ganz hervorragend gemeistert, die Führungskräfte, aber auch die Mitarbeiter selbst. Und denen gehörte aus meiner Sicht in diesem Jahr ganz besonders der Dank natürlich.
Ja, beschreibt doch nochmal ganz kurz euren Footprint da. Habt ihr eigene Lagerhäuser, eigene Beschäftigte da? Wie groß ist dieser Footprint eigentlich, wenn du das mal ganz kurz darstellen könntest?
Ja, gerne. Also wir sind natürlich sehr stark vertreten in Europa. Deutschland ist unser Heimatmarkt, unsere Homebase, aber auch immer stärker die Niederlande natürlich und in unserem Bereich im E-Commerce und im Fashion-Bereich auch Osteuropa mit dem Fokus in Polen. Wir haben so einen Mix aus eigenen Standorten, also die uns wirklich tatsächlich gehören, und Standorten, die wir ganz normal anmieten. Das ist so ein bisschen auch Philosophiefrage. Bei Bertelsmann sind wir natürlich da sehr stark aufgestellt durch unsere Mutter, die auch finanzstark ist und in eigene Immobilien investiert. Dann gibt es natürlich in Übersee auch in den USA Footprint, da aber schwerpunktmäßig der Hightech-Sektor. Genau, und auch bei Mitarbeitern ist genau das Gleiche wie jeder andere Dienstleister, nehme ich an, auch mit denen du sprichst, haben wir eine gesunde Mischung aus eigenen Mitarbeitern und Fremdmitarbeitern, Temps klassisch genannt, die wir dann einfach reinfahren an Spitzen, an Black Friday, Cyber Monday, Singles Day, wo wir dann natürlich auch aufstocken müssen.
Um es abzufedern.
Genau, ja. Gerade Montage auch, ne, in unserem Geschäft, das ist gar nicht so leicht, dann auch Montagsspitzen abzudecken und dann über die Woche das zu glätten. Von daher, da braucht es viel Planung, viel Weitsicht auch, um dann eben auch dann zum Punkt fit zu sein.
Wo geht die Reise hin? Wo geht der Trend hin? Eher Richtung Eigenbetrieben oder eher Richtung Outsourcing? Oder gibt es da keinen klaren Trend zu erkennen?
Ja, überraschend ist, dass in diesem Jahr auch nach der anfänglichen Zurückhaltung, über die wir gerade schon mal gesprochen haben, trotzdem auch viele Kunden auf uns zugekommen sind mit Ausschreibungen, mit Tender, die eben genau sehen, entweder die Supply Chain ist vielleicht noch zu schwach aufgestellt, kann das Volumen nicht wegatmen, was aktuell anliegt. Und oder sind vielleicht sogar noch gar nicht im Online-Bereich so präsent, wie sie es gerne wollen. Von daher sehen wir schon eine erhöhte Nachfrage auch bei uns nach E-Commerce-Dienstleistungen, die wir natürlich jetzt versuchen, allesamt dann auch unter einen Hut zu kriegen. Das ist ja auch ganz klar. Also in Summe können wir uns nicht beschweren über das Jahr, und wir glauben auch, dass die E-Commerce-Volumen ja auch in der Folge auf einem nicht auf dem Niveau bleibend, wie wir es jetzt vielleicht dieses Jahr sehen, aber trotzdem auf einem tendenziell höheren Niveau als vor der Krise.
Wie sieht es aus mit dem Thema Retourenmanagement? Ich kann mir vorstellen, dass jetzt, wenn so ein Boom herrscht in Bezug auf E-Commerce, dann auch entsprechend das Retourenmanagement anzieht. Gab es da auch Engpässe? Das macht ihr auch, ne? Retourenmanagement ist auch ein großes Thema für euch.
Genau, Retouren ist wirklich sehr personalintensiv, ne? Das werden die anderen Gäste sicherlich auch erzählen. Retouren ist ja quasi eine eigene Geschichte für sich. Ich glaube, der Markt dreht sich so ein bisschen in Richtung Retouren. Also früher, wo das jetzt angefangen hat mit E-Commerce, ist es so gewesen, dass alle natürlich geguckt haben auf Lieferzeiten, auf wann kriege ich mein Produkt möglichst schnell, möglichst auf direkten Wege, nah am Kunden zu sein. Wir sehen jetzt eine tatsächliche Tendenz im Retourenbereich, gerade in der Fashion-Industrie, dass natürlich Transportkosten, die Kosten, insgesamt Kosten bei den Retouren relativ, also der Anteil relativ hoch ist. Das sehen wir jetzt von diversen Kunden, die natürlich versuchen, gerade in Europa Retourenlogistik vielleicht ja etwas dezentraler aufzustellen, um dann eben Transportkosten zu sparen und gegebenenfalls die Produkte direkt wieder aus Spanien, Italien, Frankreich direkt wieder rauszuschicken. Das ist das eine Phänomen. Das andere Phänomen, was wir sehen, ist, der Kunde achtet mehr und mehr auch auf seine Retouren. Wie schnell ist der erste Scan? Die Retouren-Nachverfolgung wird mehr und mehr ein großes Thema. Wann wird eigentlich der Refund getriggert für das, was ich eigentlich zurückschicke? Ne, da gibt's Ansätze, den sofort zu triggern. Amazon macht uns das vor. Bei dem ersten Scan in dem ersten Injection Hub oder erst, wenn ich es wirklich vollständig vereinnahmt habe. Das ist sicherlich eine Philosophiefrage von unseren Kunden. Wir versuchen da die entsprechenden Lösungen natürlich auch zu finden, die das ganz transparent machen und eben so, wie der Kunde das unter allen Abwägungen, Risikoabwägungen, Wiederverfügbarkeit der Ware etc. Auch haben möchte.
Lass uns mal ein bisschen über eure Technologie sprechen, die im Hintergrund läuft. Ihr seid ja nicht nur ein Logistikdienstleister, sondern ihr seid in erster Linie auch ein Technologieanbieter. Und ich kann mir vorstellen, dass die Technologie, die im Hintergrund das Ganze eurer Operations möglich macht, auch eine gewisse Secret Sauce ist. Kannst du das mal ein bisschen beschreiben, was da genau sozusagen euer Alleinstellungsmerkmal ist, wenn es um die Technologie geht, die im Hintergrund das alles möglich macht?
Klar, das wird natürlich immer wichtiger, gerade jetzt in so einer vernetzten Welt, in der Kunden ja vielleicht auch schneller den Dienstleister wechseln wollen oder auch dezentrale Lager aufschalten. Unser gesamtes Backbone ist natürlich die IT. Wir bauen alle unsere Kunden in SAP-ERP-Systemen ein. Wir arbeiten auch mit quasi dem gleichen Mandanten mit dem gleichen Kunden, im gleichen Mandanten, im gleichen System über Ländergrenzen hinweg. Das macht uns stark natürlich am Rollout, aber auch in Veränderungsprozessen, die Kunden ganz natürlich auch haben. Stichwort Change Requests, wenn ich die in dem einen Land mache, habe ich die dann auch in einem zweiten Land direkt verfügbar, weil das ja vielleicht dann auch sinnvoll sein kann. Da arbeiten wir also auf einer sehr globalen SAP-Plattform und das macht uns stark. Das bauen wir in-house, natürlich auch mit unserem Partner Water Systems unter anderem. Und das denke ich ein Alleinstellungsmerkmal.
Und wenn du sagst, die meisten Kunden sind auf der SAP-Plattform, gehe ich davon aus, dass vielleicht die eher tendenziell eher größere Unternehmen eure Kunden sind und weniger die kleinen E-Commerce-Händler.
Ja, wir sind ja auch ein großes Unternehmen, das da kann man natürlich nicht wegreden. Selbstverständlich, wir arbeiten mit Startups, wir arbeiten mit schnell wachsenden Unternehmen, die waren dann alle vielleicht auch mal klein. Da gibt es jetzt kein Vertun. Aber natürlich freuen wir uns auch über große globale Player, die eine sehr große Reichweite haben und natürlich dann auch einen großen Need bei der Internationalisierung, beim Wachstum in anderen Ländern, auf anderen Kontinenten. Da sind wir als große Organisation natürlich auch stark, das eben auch weiterzutreiben und passen auch dann sicherlich auch ganz gut dann zu den Großen.
Aber anders ausgedrückt, so der typische Shopify-Händler, der seinen Shop über Shopify gebaut hat und klein was hochzieht, ist noch nicht euer Kunde. Der muss dann erstmal wachsen, bevor er in euer Beuteschema passt sozusagen.
Ja, teilweise schließt sich das ja auch aus. Ne? Das ist ja auch kein Geheimnis. Das ist natürlich SAP, das ist jetzt auch kein Billigsystem. Ne? Das kommt natürlich auch mit Kosten. Das muss supportet werden, das muss gewartet, upgegradet etc. pp. Und dann natürlich, wenn dann ein Kunde... und das ist auch gar nicht despektierlich, sondern gerade mal Lieferung über Shopify abwickelt, dann passt der tendenziell vielleicht nicht zu einem Unternehmen mit wie Avato Supply Chain Solutions mit 15.000 Mitarbeitern, nicht unbedingt. Ne? Das schließt sich nicht aus, das will ich nicht sagen, aber es muss ein guter Fit sein und das ist manchmal eben nicht gegeben.
Jetzt sind wir gerade so am Jahreswechsel 2021. Was sind so deine persönlichen Voraussagen fürs nächste Jahr? Was sind deine Trends, die du im kommenden Jahr erwartest?
Ja, das ist natürlich eine große Glaskugel. Wir hoffen, dass es weiter auf hohem Niveau bleibt. Wir glauben, dass auch die Fashion- und Beauty- und Kosmetikbranche weiter wächst. Ganz sicher nicht so stark wie in diesem Jahr, aber trotzdem stetig und weiter. Wir werden weiter in Automatisierung investieren, weil wir natürlich am Markt sehen, wie schwierig es ist, immer wieder neues Personal zu finden, zu rekrutieren. Da gibt es einen großen Konkurrenzkampf natürlich auch auf dem Markt. Und in dieser Hinsicht kann man sich immer nur weiterentwickeln. Stichwort Roboter, Stichwort höhere Automatisierung im Lager, smarte Prozesse, all das sind Themen, die uns umtreiben und da werden wir weiter dranbleiben und Stück für Stück uns auch verbessern.
Ja, Stichwort Automatisierungstechnik. Ist das ein Bereich, wo ihr selber Eigenentwicklung macht auch oder verlasst ihr euch dort auf existierende Lösungen, die am Markt sind?
Ja, das ist immer ein guter Kompromiss. Wir wägen das immer sehr gut ab. Das ist bei uns hängt das teilweise an Standortkonzepten. Also ein Beispiel, wenn wir jetzt natürlich schon eine gewisse eigene Automatisierungslogik oder Technik, sagen wir mal Middleware haben in bestehenden Standorten und würden dann neuen Kunden reinfahren, dann würden wir uns auch an bestehenden Standortlogik und Technik natürlich auch anlehnen. Es gibt Ausnahmen natürlich, ganz aggressive Projekte mit aggressiven Timelines, die man vielleicht auch gar nicht ressourcentechnisch alleine gestafft kriegen. Da greifen wir schon auch auf externe Systeme zurück, sei es Middleware von Herstellern oder ja, lassen den Hersteller quasi die Software auch mitbringen. Alles immer gepaart mit SAP, das ist uns wichtig, also unser eigenes ERP-System. Aber gerade wenn es um Automatisierungs-Middleware geht, um SPSen, Ansteuerung von Autostore oder Shuttle, da sind wir schon auch natürlich auf den Markt ein Stück weit angewiesen und gehen da auch teilweise diesen Weg.
Super. Stefan, vielen Dank für das interessante Gespräch heute. Ich spreche gleich nochmal wieder mit deinem Kollegen Christoph Thiem, das Ganze nochmal Revue passieren lassen, ein bisschen kommentieren. Vielen Dank für die interessanten Insights von dir.
Gerne, Boris. Ciao.
Christoph, erste Reaktion auf das, was Stefan gesagt hat?
Ja, ist natürlich total spannend, was Stefan erzählt und herausfordernd. Und zunächst einmal kann ich mich erstmal der Aussage von Stefan anschließen. Ich glaube, wir müssen hier einen großen Respekt an die Kollegen auf der Fläche und in den Operations mal zollen während der Corona-Zeit, die einfach dafür sorgen, dass unsere Logistikketten am Laufen bleiben und wir auch nach wie vor noch mit Produkten versorgt werden, während wir einfach im Homeoffice sitzen. Deswegen, ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig. Ich würde mir ganz gerne zwei Sachen da einmal rausgreifen, die mir aufgefallen sind und die ich auch nochmal wirklich unterstreichen kann. Das eine ist das Thema Schwankung in der Nachfrage und auch das Thema Season-Geschäft, was sicherlich für alle Logistiker dieses Jahr nochmal eine besondere Qualität hatte. Das zweite ist, glaube ich, das Thema, worauf er nochmal eingegangen ist, Technologie und welche Rolle spielt eigentlich der Technologie-Backbone bei so einem Logistiker wie der Arvato SCS. Wenn ich mir das erste Mal rausnehme, das Thema Schwankungen, Nachfrage, Season, Business, dann hatte Stefan so schön gesagt, Logistikdienstleister muss heutzutage auch im Sinne der Endkunden diese Schwankungen wegatmen und da auch eine gewisse Skalierbarkeit geben. Das kann ich wirklich auch nochmal unterstreichen. Und für mich als Technologe stellt sich dann natürlich die Frage, welche Herausforderungen erwächst dadurch für die IT und vor allen Dingen, welchen Mehrwert kann die IT da bringen? Man kann damit anfangen, dass wir ein ganz großes Augenmerk darauf legen, gerade wenn wir über das Thema Nachfrageschwankungen, aber auch Season-Business sprechen, dass wir eine IT haben müssen, die hochstabil, aber auch hoch verfügbar sein muss. Stefan hatte das gerade angesprochen, gerade diese Tage rund um Black Friday, Cyber Monday, aber auch der Singles Day, der immer mehr Fuß fasst hier in Europa und im deutschsprachigen Raum, führt natürlich dazu, dass eine IT einfach laufen muss. Und zwar laufen muss in der Form, dass man sich überhaupt keinen Ausfall erlauben kann. Man muss also hoch verfügbar sein. Jeder Ausfall in der IT, der zu Verzögerungen führt, den kann man einfach heutzutage gar nicht mehr auffangen, weil man kriegt nicht mehr Leute reingefahren, man ist sowieso von den Schichten am Anschlag und die Transportkapazitäten, die sind auch ziemlich ausgereizt, sodass das unbedingt vermieden werden muss. Ja. Und das Zweite ist, gerade bei diesen Schwankungen, man versucht das natürlich, auch das hatte Stefan gesagt, nochmal mit Temps auszugleichen, dass man auch temporäre Mitarbeiter einfach in das Lager mal bringt, um den Workload abzuarbeiten. Und da stellt sich natürlich auch die Frage für die IT, komme ich dann eher damit zurecht, dass ich hochkomplexe Prozesse habe, in denen man sich langsam einarbeiten muss, auch in der Benutzerführung? Oder ist es dann nicht eher besser, wenn ich auch in Richtung einfache Prozesse gehe und auch sehr intuitive Benutzeroberflächen habe, die ich heutzutage auch anwende? Und das ist etwas, was uns als ITler natürlich umtreibt, um genau so etwas auch zur Verfügung zu stellen.
Und die Antwort auf diese beiden Fragen, also wenn ich mal so Richtung Verlässlichkeit und Skalierbarkeit, da bietet sich Cloud an. Also ich glaube, Cloud ist es inzwischen etabliert und akzeptiert, dass eine Cloud-Anwendung zuverlässiger und skalierbarer ist als alles, was du auf deinem eigenen Rechner installieren würdest?
Ja, also das ist tatsächlich so und das ist ein Trend, den wir einfach an dem Markt, auch insbesondere bei unseren Kunden in der Logistik ausmachen, dass das Thema Cloud heutzutage auch Realität ist. Das hat nicht mehr den Charakter einer hochinnovativen Lösung, sondern das ist eigentlich Everyday Business und schon Realität geworden. Klar, die ersten Mehrwerte, die einem bei Cloud-Technologie einfallen, ist das Thema Kostentransparenz, Hochverfügbarkeit, das, was ich gerade gesagt habe, Skalierbarkeit in der Rechenleistung. Aber das ist auch nur eine Seite der Medaille. Ich glaube, die andere Seite der Medaille besteht darin, dass ich über Cloud-Prozesse, über Digitalisierungsplattformen, die ich in der Cloud habe, auch mein IT-Backbone eben mit flexiblen und auch schnell anzuwendenden und einzuführenden Services versehen kann. Und da haben wir einfach bei uns ganz, ganz viele Beispiele. Da haben wir ein White Paper geschrieben. Ich glaube, das würdest du auch nochmal verlinken, wenn ich das richtig weiß, beziehungsweise in die Shownotes hier reinsetzen.
Aber das, kann ich gerne machen,
Aber das sind natürlich solche solche Themen. Ich mache das gerne mal an einem Beispiel fertig oder ich mache das gerne mal an einem Beispiel deutlich. Wenn eine Nachfrageschwankung oder so ein Peak in der Nachfrage so hoch ist, dass es gegebenenfalls erforderlich ist, für den Logistiker mal für einen zeitlich befristeten Zeitraum ein Warehouse, ein Pop-up-Warehouse ist das Stichwort, aufzubauen, dann ist es natürlich erforderlich, dass ich dann auch die entsprechenden IT-Lösungen dort schnell und flexibel, auch kostengünstig einbringen kann. Das ist etwas, was wir in unserer Digitalisierungsplattform Plattbricks auch zur Verfügung stellen. Oder so etwas wie sehr intuitive, leicht erlernbare Prozesse, die auch gar keinen großen Invest im Vorfeld bedeuten, kann sein, dass ich Kommissionierprozesse auch mit einer Smartwatch durchführe, wo ich auch für wirklich nicht viel Investitionsvolumen mir die Smartwatches einkaufen kann, um dann auch genau diese Prozesse mit solchen Lösungen abfedern kann. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo Plattformen, die diese Lösung anbieten, die aber auch wirklich cloud-basiert sind und die sich vor allen Dingen auch nahtlos mit meinen bestehenden SAP-Prozessen, wenn ich denn nun ein SAP-Kunde im Bereich der Logistik bin, wie Stefan das auch gerade gut gesagt hat, wie ich das einfach sehr, sehr gut und nahtlos miteinander integrieren kann.
Das wäre so meine nächste Frage gewesen, ne? Wenn so ein Logistiker zuhört und sagt, ja Mensch, wir haben unsere Systeme, bevor ich jetzt anfange, nochmal zur Avato zu gehen, wir müssen mir ein ganz neues System da implementieren, das ist noch cloud-basiert, habe ich alles gar nicht. Inwiefern kann ich meine existierenden Ressourcen und mein IT-Setup so beibehalten und dann einfach nur über euch irgendwie verbessern sozusagen?
Ja, also das ist natürlich genau über solche Digitalisierungsplattformen möglich. IT-Setup beibehalten ist immer das ist ein bestimmtes Thema oder ein besonderes Thema, weil wenn man sich die Logistiker anguckt, auch die so die SAP im Einsatz haben heutzutage, dann stehen die Logistikunternehmen wie auch viele, viele andere SAP-Kunden vor einem Generationswechsel in der Software, muss man ganz klar sagen. Der SAP-Backbone wird vielfach in der Industrie und in der Branche gerade modernisiert. Es steht der Umstieg auf das S/4HANA-Produkt an, das aktuelle. Und da ist es natürlich das große Thema, dass man das nicht als reines IT-Projekt fährt, sondern das wirklich als Hebel für eine Business Transformation nutzt, dass man auch Wertetreiber einbezieht für alle relevanten Fachbereiche des Unternehmens. Und da kann so etwas sein wie Einführung von S/4HANA, Überprüfung der Prozesse, Nutzen von Digitalisierungspotenzialen, aber auch Ergänzung über Digitalisierungsplattformen, die cloud-basiert sind, ist ein ganz, ganz großer Hebel.
Und mit einer herkömmlichen Anwendung, die jetzt noch nicht auf S/4HANA basiert, könnte man solche Aktionen, was du gerade beschrieben hast, wie zum Beispiel ein Pop-Up-Warehouse oder Smartwatches integrieren, nicht so einfach hinkriegen, richtig?
Ah, das ist nicht ganz richtig. Also das geht grundsätzlich auch. Man kann mit den bestehenden SAP-Installationen auch Digitalisierungsplattformen nutzen, aber man verschenkt sich dadurch natürlich einiges an Potenzialen, die da sind. Ja, okay. Weil gerade das Thema Transformation, das stellt immer ganz bestimmte Fragen, die wir auch versuchen oder die wir auch im Zusammenhang und im Zusammenspiel mit unseren Kunden beantworten. Das erste ist, wie kann durch so ein Modernisierungsprojekt der Digitalisierungsgrad von existierenden Prozessen gesteigert werden? Gibt es neue Funktionen, auch in einem S/4HANA? Kann ich dort Anwendungen einführen, die es vorher nicht gab? Was für den E-Commerce-Teil relevant ist, nur um das mal als Beispiel zu nennen, ist das ganze Thema Wellenmanagement und Wellensimulation. Also wie kann ich meine Kommissionierungswellen tatsächlich richtig anordnen, planen, simulieren und durchführen, sodass ich Effizienzgewinne habe? Wie kann ich meine Kommissionieraufträge zusammenfassen nach Wegeoptimierung, nach Empfangsländern oder sogar auch nach Carriern? Dass ich wirklich auch eine Integration zwischen der Lagerlogistik und der sich daran anschließenden Transportlogistik habe. Das ist so ein Beispiel dafür. Das zweite Thema ist die Frage, wie kann ich einen Standardisierungsgrad bestimmter Prozesse erhöhen? Das ist auch das, was Stefan ja gerade sagte, über ein stabiles IT-Backbone, wo ich dann auch im Kern standardisierte Prozesse habe, da kann ich vielleicht auch schneller agieren, kann schnelleres Onboarding von neuen Endkunden machen. Ich kann auch über so ein Transformationsprojekt mit S/4HANA vielleicht meine historischen Eigenentwicklungen, die ich schon über Jahre bei mir im Unternehmen habe, nochmal auf den Prüfstand stellen, entweder auch in den Standard überführen und auch gegebenenfalls cloudifizieren und dann auch innerhalb meines Unternehmens, vielleicht sogar auch extern als Service anbieten. Beispiele dafür wären jetzt aus Sicht des Logistikers ein Service für zum Beispiel eine Packstückvorbestimmung. Wie kann ich also am Anfang des Logistikprozesses genau bestimmen, welche Packstücke ich dann auch verwende? Oder auch das Thema Label Engine, ein großes Thema. Wie kann ich also die richtigen Label drucken für die entsprechenden Carrier, die ich da habe? Und dann ist nochmal das dritte große Thema, das sich in diesen Transformationsprojekten auch integriert, das Thema, wie kann ich Digitalisierungspotenziale nutzen, die es vorher so nicht gab. Wie kann ich mein Retourenmanagement neu aufsetzen? Das hatte Stefan ja auch gerade nochmal als Thema gehighlightet. Wie kann ich einfach auch IT einsetzen, damit ich Transport- und Handlingskosten reduziere? Wie kann ich zum Beispiel in einem Retourenprozess automatisch über Bilderkennung meine Artikel identifizieren. Das ist etwas, was wir auch schon für Kunden gemacht haben. Oder wie kann ich sogar meinen Endkunden in die Retourenprozesse einbeziehen, dass ich über intelligente Frontends, auch unter Einbeziehung von Gamification-Elementen, die Retourenquote einfach reduziere und gegebenenfalls auch nicht alles an ein zentrales Lager schicke, sondern auch meinen Endkunden incentiviere und motiviere, dann vielleicht auch mal andere Lösungen zu finden, vielleicht auch unbenutzte Artikel in die Filade zurück oder in andere dezentrale Lager, um da auch die Transportkosten zu minimieren. Großes Thema auch heutzutage in Bezug auf Nachhaltigkeit.
Ja, lass uns mal das Thema Gamification, lass uns mal kurz zurückspulen. Inwiefern ist das Element von Gamification integriert in das, was ihr mit Endkunden macht?
Man kann sich zum Beispiel Punktesysteme ausdenken, wo man wirklich auch in bestimmten Regionen einfach so eine Art Scoring macht, wie nachhaltig bin ich denn und wie viele Retouren sind denn jetzt tatsächlich abgewickelt worden. Man kann virtuelle Teams gegeneinander antreten lassen in einem Setting, wo ich zum Beispiel über ein Formel 1 oder über ein Bundesliga einfach ein Scoring habe, dass man einfach über dieses Gamification-Element und Belohnungen und Awards und Anreize entsprechend das Verhalten auch so ein bisschen incentiviere und steuere. Und das sind Sachen, die wir natürlich auch im Endkundengeschäft, aber vor allen Dingen, das geht auch in der Intralogistik anwenden kann. Wenn zum Beispiel Kommissionierteams arbeiten, ne, miteinander, und dann kann ich diese Elemente einführen.
Das zahlt auch ein bisschen ein auf das, was Stefan vorhin gesagt hat, als er sagt, das war ein hartes Jahr für die Leute, die im Warehouse gearbeitet haben. Ja, also müssen erstmal gesund bleiben, müssen motiviert bleiben, hohe Arbeitsbelastung. Und es ist traditionell schwierig, Leute zu finden, ne, die die Arbeit machen wollen. Und da kommen solche Elemente wahrscheinlich ganz, ganz praktisch daher, oder?
Genau, und das vor allen Dingen in der Verbindung auch mit einfachen und intuitiven Benutzeroberflächen. Ich glaube, das ist dann nochmal gerade die Kombination Gamification gegebenenfalls, aber auch mit intuitiven Benutzeroberflächen ist etwas, wo ein Schlüssel drin liegen kann.
Ja, du hast jetzt schon ein paar Mal das Stichwort Platbricks genannt. Das ist eure cloud-basierte Plattform, mit der man operative Prozesse steuern kann. Kannst du das noch ein bisschen weitergehend beschreiben, was sich hinter dieser Plattform verbirgt?
Platbricks generell ist eine cloud-basierte Plattform, wo wir sehr viele Use Cases, Anwendungsfälle, modulare Prozesse drauf entwickeln und unseren Kunden zur Verfügung stellen. Das lässt sich am besten über ein paar Beispiele erklären. Ich hatte schon gerade erwähnt das Thema Kommissionierprozesse über Smartwatches. Das ist ein Element, was diese Platbricks bietet, die dann auch wirklich nahtlos in die SAP-basierten Backend-Prozesse integriert sind. Ein anderes Thema kann zum Beispiel die Verwendung eines Chatbots sein. Chatbot im Lager, wo ich dann auch wirklich Lagerinformationen abfragen kann oder wo ich auch eine Sprachsteuerung nutzen kann für Inventurprozesse. Das ist auch eine entsprechende Komponente.
Das heißt, ich bin im Warehouse unterwegs, ich bin im Lagerhaus unterwegs, habe eine Smartwatch, in die ich sprechen kann und dann bestimmte Befehle da zum Beispiel oder Sachen abrufen kann zum Beispiel.
Genau, ich kann dann genau das machen. Ich kann dann tatsächlich auch den Zählstand von bestimmten Fächern im Inventurprozess über eine Sprachsteuerung dann einsprechen, über die Chatbot-Funktionalität. Ich kann einfach über den Chatbot erfragen, wie viel Workload einfach morgen erwartet wird im Warehouse. Thema Workforce Prediction sagt man immer so schön, wie viele Leute muss ich eigentlich morgen in meinen Schichten einplanen. Das sind entsprechende Beispiele, die wir da haben. Ein Punkt, den wir letztens gemacht haben in Zusammenarbeit mit einem Kunden, ist beispielsweise vielleicht auch nochmal ganz interessant das Thema, wie kann ich meine Cut-Off-Zeiten im Lager Kunden individuell bestimmen? Also, dass ich vorher nicht sage, meine Cut-Off-Zeit ist einfach für jeden Endkunden in meinem Lager 14 Uhr. Bis dahin müssen die Aufträge eingetroffen sein, sodass ich die dann auch taggleich ausliefern kann, sondern dass ich über Vergangenheitsdaten und Prognoseverfahren, Stichwort künstliche Intelligenz, einfach für jeden Endkunden individuell bestimmen kann. Das ist die Uhrzeit, wo mit einer Wahrscheinlichkeit von 98% keine weitere Stellung kommt. Also kann ich dann auch schon mit den Kommissionierprozessen starten. Das sind alles solche Beispiele, wo wir uns gerade sehr stark mit beschäftigen, in der Zusammenarbeit zwischen Digitalisierungsplattform Platbricks, aber auch mit SAP-Software, wie wir diese Prozesse zusammenkriegen, um dann genau diese Effizienzen zu heben.
Ja, Stefan, SAP, lass uns da noch mal ein bisschen drauf eingehen. Wir haben es schon ein paar Mal erwähnt. Kannst du noch mal erklären, wie ich so eine Platbricks-Plattform implementieren würde, wenn ich existierender, bestehender SAP-Kunde bin?
Ja, also das haben wir tatsächlich schon sehr, sehr oft in der Vergangenheit für unsere SAP-Kunden gemacht. Das ist relativ einfach, muss man sagen, weil Platbricks einfach auch eine Plattform ist, die über standardisierte Schnittstellen verfügt, die ich dann in die Kommissionierprozesse, in die Lagerprozesse beispielsweise auch einfügen kann, wo ich dann auch Modelle habe, wo ich mich nutzerabhängig registrieren lassen kann. Es ist kein lokaler Installation. Simulationsaufwand notwendig und wo wir dann natürlich auch entsprechende Begleitung haben, um diese Sachen einzuführen. Ich gebe dir ein Beispiel, um so einen Kommissionierprozess mit Smartwatches einzuführen bei Kunden, die auch SAP im Einsatz haben. Das ist im einstelligen Tagesbereich, da fahren wir hin, das ist intuitiv bedienbar. Da gibt es keine großen Schulungsaufwände. Da liegen wir vielleicht bei 2-3 Tagen bei dem einen oder anderen Kunden. Vielleicht ist es manchmal auch mehr, das kommt immer natürlich drauf an, ist die klassische Antwort. Aber man kann das schon sehr schnell und sehr effizient machen.
Wahnsinn, sehr gut. Man muss nicht rennen, bevor man läuft. Ne? Man kann klein anfangen und dann sukzessive das Ganze weiter skalieren.
Sozusagen. Genau so ist es, ja.
Ja, und Christoph, ich meine, jetzt haben Logistiker nicht nur SAP im Einsatz, sondern eine ganze Reihe an verschiedenen Systemen. Das heißt, das Thema Schnittstellen wird zum Thema. Wie löst ihr das?
Ja, das Thema Schnittstellen, das kann man natürlich vielfältig lösen. Was insbesondere wichtig ist, ist auf der einen Seite natürlich die Verbindung der Systeme untereinander. Was aber vor allen Dingen im Logistikgeschäft sehr wichtig ist, ist die Verbindung über die Schnittstellen mit den Endkunden und mit den Partnern. Wenn ich so ein Logistikdienstleister bin wie die Avato Supply Chain Solutions, dann habe ich ganz, ganz viele Endkunden, die Aufträge, die Auslieferungsaufträge natürlich schnittstellenbasiert automatisiert überstellen. Und da ist ja auch immer ein großer Punkt, wie kann ich eigentlich Ausnahmen erkennen? Ja, wenn Schnittstellen mal auf Fehler laufen, dann ist das relativ schnell über ein Alerting abbildbar. Aber was passiert eigentlich, wenn ein Kunde, der jeden Tag zur selben Zeit eigentlich meine Aufträge an mich übermittelt, mal keine Aufträge sendet, wenn es also keinen Fehler gibt? Und das ist ein spannendes Thema, wo wir auch einen entsprechenden Service anbieten und eine Entwicklung gemacht haben. Das ist das sogenannte Interface-Monitoring, wo wir dann auch auf Basis von Algorithmen, von Prognoseverfahren, von der Auswertung von Vergangenheitsdaten und darauf basierend auch Anomalieerkennung entsprechend sagen können, eigentlich hätte Aufträge heute da sein müssen, sind aber nicht gekommen. Bitte lass uns da mal hinterher gucken. Und das sind solche Beispiele oder ist ein Beispiel dafür, wie man dieses Schnittstellenthema entsprechend auch gerade im Bereich E-Commerce, Logistik, Service Provider organisieren und unterstützen kann.
Wie sieht es aus mit, nochmal ein bisschen weiter gedacht, über generell unternehmensübergreifende Prozesse? Also inwiefern habe ich zum Beispiel, wenn ich ein E-Commerce-Händler bin, Einsicht in alles, was so upstream in der Supply Chain passiert, wann Waren reinkommen? Habe ich eine Gesamtübersicht über alles, was in der Supply Chain passiert? Wie weit geht die meine Sicht sozusagen?
Ja, und das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil je mehr Transparenz und je mehr Sicht ich über meine eigenen Unternehmensgrenzen hinweg habe, desto besser kann ich natürlich sowas wie einen Bullwhip-Effekt vermeiden, desto besser kann ich natürlich auf Nachfrageschwankungen reagieren, weil ich sie einfach antizipieren kann. Was wir da einfach Beispiele für haben, ist auch, um da jetzt nochmal Digitalisierung und die entsprechenden Möglichkeiten herauszustellen, Integration von externen Partnern in die Supply Chain, beispielsweise Lohnbearbeitung. Das ist so ein klassisches Thema, was Stefan ja auch in seinem Interview angesprochen hatte, dass viele Logistiker einfach darauf vertrauen, dass ich Kapazitätsschwankungen und Spitzen dadurch abfedern kann, dass ich gegebenenfalls Serviceprozesse, Value-Added Services, Verpackungsprozesse auch nochmal an Partner vergebe, extern, die dann entsprechende Sachen machen. Und auch da kommt dann unsere Digitalisierungsplattform zum Einsatz, wo wir dann diese Partner auch ausstatten mit mobilen Endgeräten. Das kann auch über jedes iPhone oder über jedes Android sein, wo dann der Fortschritt in diesen logistischen Dienstleistungen, die ich außerhalb meines Unternehmens abwickle, wo diese dann auch wirklich gesammelt werden in Echtzeit und in meinem Backend-System dargestellt werden, sodass ich da wirklich eine viel, viel bessere Transparenz habe. Viele Logistiker scheuen einfach davor zurück, aus bestimmten Gründen einfach externen Unternehmen Zugriff auf das eigene SAP-System zu geben, wo dann auch diese entsprechenden Buchungsfortschritte hinterlegt werden könnten. Und da haben wir einfach mit dieser Digitalisierungsplattform, mit Platbricks, genau diese Möglichkeit, im Zusammenspiel mit SAP genau diese Transparenz zu schaffen.
Klasse. Ich finde das mega, mega spannend. Also ich glaube, ich lasse nochmal ein paar Links in den Shownotes zu dieser Platbricks-Plattform. Da gibt es noch einen interessanten kleinen Film, den ich mir angeschaut hatte im Vorfeld. Den fand ich ganz witzig. Eine Visualisierung, wie das Ganze funktioniert, lasse ich nochmal da, damit die Leute nochmal ein bisschen tiefer einsteigen können. Christoph, vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Jahreswechsel.
Ja, vielen Dank, Boris.
Schöne Feiertage.
Gleiches für dich.
Und einen ganz, ganz tollen Start ins neue, frische Jahr 2021. Bis zum nächsten Mal.
Danke dir. Bis dann. Tschüss.
So, das war die BVL Digital Podcast Episode mit Christoph Thieben und Stefan Linz von Avato. Teil 1 einer dreiteiligen Serie zum Thema Fulfillment 2021. In den kommenden Wochen senden wir dazu Teil 2 und 3. Ich hoffe, die heutige Episode hat euch gefallen. Wir sind wie immer gespannt auf euer Feedback. Wer mehr Informationen zum Thema Fulfillment 2021 erfahren möchte, der sollte auf die Webseite dieser Sendung gehen. Den Link findet ihr bequemerweise in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.